Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name?
Michael Habikus.
Alter?
55.
Beruf?
Unternehmensberater. Unternehmensbegleiter, würde ich lieber sagen.
Okay. Da steckt der Zeitfaktor mit drin, oder?
Genau. Okay. Eine wirkliche Begleitung. Und es geht darum, gemeinsam die beste und sinnvollste Lösung zu erarbeiten. Mit dem Kunden zusammen.
Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche?
Capoeira ist so mein intensivstes Thema, was ich mache, hobbymäßig. Das ist eine brasilianische Kampftanzkunst. Mountainbike fahren, beziehungsweise jetzt mittlerweile Gravelbike fahren. Das sind so meine Hobbys, die ich nebenbei noch mache.
Geburtsort?
Bielefeld.
Ich hatte es schon mal gehört. Es ist witzig, ne? Aber der Witz ist alt, ne? Lassen wir einfach weg, ne?
Es kennen ihn trotzdem noch nicht alle. Also okay. Ich glaube, es macht schon Sinn, den aufzulösen.
Also Bielefeld gibt's ja angeblich nicht, ne? Das ist irgendwie dieses Ding und es gibt mehrere Theorien. Ich weiß gar nicht, eine habe ich mir irgendwie gemerkt, die hat irgendwas mit den Internetknotenpunkten zu tun. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Also die Variante, die ich kenne, ich habe mich natürlich auch mal schlau gemacht deswegen, ist angeblich ein Verschwörungstheoretiker, der anhand eines völlig banalen Beispieles zeigen wollte, wie schnell sich Verschwörungstheorien, die eigentlich völlig unsinnig sind, doch verbreiten. Und deswegen hat er gesagt, Bielefeld gibt's nicht. Und das hat es mittlerweile immerhin bis in den Tatort geschafft, das Thema.
Es ist ja erstmal nur eine Theorie. Ich hatte irgendwann mal gehört, dass Bielefeld zu den letzten, aber dafür gibt's das Ding, glaube ich, auch schon zu lange, aber zu den letzten Städten, die so richtig an das Internet angebunden wurden, bei uns gehört.
Ja, die Variante kenne ich nicht.
Ja, aber vielleicht hat man sie erst im Nachhinein erfunden, weil sie so wunderbar in diese Erzählung passen.
Das kann natürlich gut sein. Wobei Bielefeld ja schon ein industrieller Knotenpunkt ist. Also ich meine, immerhin Dr. Oetker. Ist Bielefeld, dann Schüko-Fenster, Miele und da gibt es einige weiterhin namhafte internationale Firmen.
Wäre schon blöd, wenn es das nicht gäbe, ne?
Ja, schade.
Hast du sowas wie Lebensmotto?
Machen und wachsen. Also ausprobieren, Sachen ausprobieren, auch mal neue Sachen auszuprobieren und daran dann zu wachsen. Also das schlägt sich darin auch nieder, dass ich einmal im Jahr eine für mich ungewöhnliche Aktion starte. Und das ging mal so los mit diesen typischen Chaka-Sachen, Bungee-Jumping, Fallschirmsprung, ging dann weiter in eine Woche Meditationsretreat zu machen, bis hin zu einer Radtour, die 4 Monate ging, und so bin ich zum Rallye-Fahren gekommen und. Also da versuche ich jedes Jahr irgendwas anderes aus, mit dem ich vorher noch nicht so viel zu tun hatte.
Okay, wir haben viel Gesprächsstoff, merke ich schon mal. Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Zuverlässigkeit, ein Stück weit zurückhaltend und ein Stück weit auch diese Beharrlichkeit, würde ich sagen. Also wenn ich mich mal mit dem Thema auseinandersetze, dann habe ich schon das Ziel, mich da auch tiefer einzugraben und dann die dahinterliegenden Probleme zu lösen. Das ist der Grund, warum ich so viel Bock habe auf meinen Beruf, weil es mir wirklich darum geht, die Probleme, die Unternehmen haben, zu lösen, die dabei zu begleiten, diese zu lösen.
Ich spreche mit Michael Habikhorst. Heute geht es um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und damit natürlich auch um die Zukunftsfähigkeit von Deutschland. Michael Habikhorst ist mein Gesprächspartner.
Bielefeld, war das dann der Ort der Kindheit?
Nicht direkt in der Nähe von Bielefeld, in Oerlinghausen bin ich groß geworden, also so 50 Kilometer entfernt von Bielefeld, bin ein paar Mal umgezogen, also gebürtig wirklich in Bielefeld, dann ringsum Bielefeld ein bisschen umgezogen, irgendwann auch in Bielefeld gelandet, wo ich dann studiert habe, Maschinenbau, und von Bielefeld ging es dann direkt nach Freiburg, wo ich seit 28 Jahren mittlerweile lebe.
Eine Frage, die ich immer loswerden muss: Warst du ein guter Schüler?
In einigen Bereichen ja. Mathe, Physik war ich sehr gut. Alle anderen Sachen war ich so, ja, mäßig bis ja.
Okay, mäßig bis ja. Finde ich eine ganz gute Umschreibung. Du bist ja heute an der Position, dass du selbstständig bist. Wie bist du da hingekommen?
Ich habe so ein paar Stationen schon hinter mir. Also ich war während meines Studiums das erste Mal selbstständig. Damals wollte, ich muss hier ein bisschen Geld verdienen, um mein Studium zu finanzieren. Damals habe ich dann angefangen, Mountainbikes zu verkaufen aus dem Kellerhaus. Das war meine erste Selbstständigkeit. Dann war es damals ein bisschen schwierig, Jobs als Ingenieure zu kriegen, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und das war 1997. Und dann bin ich als Praktikant nach Freiburg gekommen. Hab da in einer kleinen Firma gearbeitet mit vier Leuten. Eine ganze Zeit lang habe ich dann wieder selbstständig gemacht, habe alles rund ums Thema Scheibenbremsen gemacht für Mountainbikes. Die Firma gibt's heute noch, Firma Trickstuff, die habe ich damals gegründet. Dann war ich wieder in der Industrie, habe in großen Unternehmen gearbeitet, in verschiedenen, auch in verschiedenen Positionen. Und habe mich 2017 dann wieder selbstständig gemacht, weil ich so gemerkt habe, so große Organisation ist schön, ist natürlich eine vermeintliche Sicherheit ringsrum.
Hohes Wort vermeintlich.
Ja.
Na gut, wir lernen ja gerade, was ist sicher. Ne? Das heißt, wir haben ja gerade, ich sag's durchaus immer, herausfordernde und manchmal auch merkwürdige Zeiten, wo tatsächlich feststehende Bollwerke ins Wanken kommen, weil halt einfach, wenn man halt viele Dinge ignoriert, dann ist es halt immer zu spät. Genau. Selbst so ein großes Unternehmen.
Ja. Das geht schneller als man meint manchmal.
Ja, also ich finde, mir schwebt halt da gerade Volkswagen vor. Das ist schon spannend zu sehen, wie ein Konzern eigentlich so Stück für Stück in sich zerfällt und das sogar auch ein bisschen so mit Ansage von oben.
Genau. Bei uns ist gerade beste Beispiel Jobrad. Jobrad kennt ja im Prinzip fast jeder mittlerweile in Deutschland und ist eins der Vorzeigeunternehmen in Deutschland mittlerweile. Die haben ihren Sitz ja oder auch die Gründung war in Freiburg. Und vor 3-4 Wochen stand in der Zeitung, es werden jetzt 170 Mitarbeiter entlassen. Und das war die Institution in Freiburg. Oder ist es weiterhin, aber auch da, selbst in solchen Branchen, wird der Wind auf einmal anders.
Naja, war eine tolle Idee, ne? Mit dem Jobrad, einfach zu gucken, wie möglich es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern günstig an Fahrrad zu kommen. Und ja, Idee war gut.
Die Idee ist weiterhin gut, die lebt ja auch noch. Ne? Also Jobrad hat ungefähr 1000 Mitarbeitende. Dann ist ja nicht so, dass diese ganze Geschäftsidee oder das Geschäftsmodell nicht mehr stimmt. Aber das zeigt, dass sich die Zeiten einfach geändert haben. Es ist einfach eine höhere, viel höhere Dynamik im Markt. Und Unternehmen müssen sich dieser Dynamik anpassen. Und das ist die Herausforderung.
Noch einmal ganz kurz, weil ich das gerade gehört habe. Wie kommt man auf die Idee, Fahrräder aus dem so zu verkaufen?
Ich bin ja von Haus aus gelernter Autoschrauber und wie gesagt, habe ich gesagt, nee, Autoschrauben, das ist nicht so meine Passion für die nächsten Jahre und habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt studiere, muss ich irgendwie Geld verdienen und mein Nachbar, der war damals schon so weit, dass der für mehrere tausend D-Mark noch sich ein sündhaft teures Mountainbike gekauft hat. Er war damals aber 17 und er durfte kein Gewerbe anmelden und er hat mich damals dann überredet, obwohl ich damals keine Ahnung hatte von Fahrrädern. Nicht überredet, dass ich ein Gewerbe anmelde und wir das zusammen machen. Und das Zusammenmachen hat nicht ganz so lange geklappt. Und dann habe ich das alleine weitergemacht. Und so bin ich quasi zu meinem ersten Gewerbe gekommen mit Fahrrädern.
Witzig, das Fahrrad zieht sich dann aber so ein bisschen durch deinen Lebenslauf, ne?
Genau, seitdem zieht sich ziemlich stark durch meinen Lebenslauf, genau. Es hatte immer wieder Stationen da mit und es macht ja auch Spaß.
Die Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen, hatte dann schon ein bisschen was damit zu tun, dass man in manchen Organisationen oder in großen Organisationen dann, ja, wenn man irgendwas bewegen will, wie sage ich es, vorsichtig an Grenzen kommt.
Das ist sehr gut ausgedrückt, würde ich sagen. Also nicht nur an Grenzen kommt. Ich habe früher auch gedacht, das ist eine Grenze, aber dass die wirkliche Schwierigkeit, die ich mit dieser Grenze hatte, es war und diese Grenze war nicht diejenige, dass ich aufsteigen wollte und in eine andere Position rein wollte. Das war überhaupt nicht mein Thema. Aber ich wollte einer aus meiner Perspektive sinnvolle Tätigkeit nachgehen und ich wollte meinen eigentlichen Job machen, für den ich angestellt war. Und das war gar nicht so einfach. Und in diesem Gemengelage habe ich mich persönlich sehr stark aufgerieben, bis ich gesagt habe, hey, so kann und so will ich nicht mehr weiterarbeiten. Und habe dann gekündigt und habe gesagt, okay, ich möchte Unternehmen dabei unterstützen, genau dieses Potenzial, was da ist und was auch in meiner Person damals in dem Unternehmen da war, dass das sich entfalten kann und nutzbar gemacht wird.
Ich höre das immer häufiger, dass Menschen genauso über ihre Position sprechen, dass sie einfach nicht das, was sie machen wollen, umsetzen können. Und ich glaube, es gibt auch nur zwei Reaktionen drauf. Das, die eine ist resignieren. Das heißt, das ist Arbeit, Vorschrift nach Dienst nennen wir es, glaube ich, und vielleicht weniger. Und die andere ist, ich gehe woanders hin.
Genau. Ich würde den ersten Fall, also Dienst nach Vorschrift, dieser Ausdruck, den differenziert mittlerweile ein bisschen. Aber ich muss mich entweder mit der Situation arrangieren, dass ich sie akzeptiere und sage, okay, so läuft das hier in diesem Unternehmen. Oder ich breche raus. Und das heißt, ich kündige. Am schlimmsten sind da, ist natürlich dann diese Situation, die sich mit der Situation nicht arrangieren können, aber auch nicht kündigen. Und das sind dann aus meiner Perspektive diese ganzen psychischen Probleme, die dann auftreten. Burnout und alles, was dazu gehört. Weil das ist das, was stresst. Ich versuche etwas, oder ich bin in einem System gefangen, was ich nicht ändern kann, was aber mir zuwider ist in irgendeiner Art und Weise oder wo ich Probleme sehe und bleibe trotzdem da drin. Und das macht mich krank.
Jetzt sind wir bei diesen Regeln. Das ist, Regeln sind ja was Wertvolles. Also will das ja gar nicht abstreiten. Regeln sind wichtig, weil dadurch wissen wir, wie wir uns in manchen Situationen verhalten. Wir wissen, wie wir Dinge anpacken können und dürfen. Aber mittlerweile glaube ich, dass sowohl in unserer Gesellschaft als auch in den Unternehmen die Regelwut so überhand genommen hat, dass wir uns sowas von ausbremsen.
Also auch da, also was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass man sehr stark, oder dass es hilft, wenn man sehr stark differenziert. Ich bleibe jetzt mal in einer Organisation drin.
Ja.
Und wir brauchen ein Stück weit Regeln. Es macht auch Sinn, viele Sachen zu regeln. Aber es macht auch bei vielen Sachen keinen Sinn, etwas zu einer Regel dafür aufzustellen, weil es einfach gar nicht funktioniert, weil diese Mechanismen gar nicht regelbar sind. Und das ist diese Schwierigkeit, in der Organisation drinstecken. Und das war früher, vor 30, 40 Jahren war das nicht das Problem, weil der Markt, in dem die Unternehmen tätig waren, eine relativ geringe Dynamik hatte. Es war der Markt, der Käufermarkt war so groß, dass alles, was ich produziert habe, konnte ich auch verkaufen. Alles wurde mir aus der Hand gerissen. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch geändert. Und das wirkt auf die Unternehmen. Das heißt, Unternehmen müssen mittlerweile viel, viel flexibler sein. Und daher rührt auch, oder daher müssen Unternehmen auch sich anders intern organisieren. Das heißt aber nicht, das gesamte Unternehmen muss sich neu organisieren, sondern nur ein Teil des Unternehmens. Und diese ganze New Work Welle, die, ja, ob sie jetzt immer noch so stark läuft oder nicht, das kann man jetzt auch mal drüber diskutieren. Was man genau unter New Work versteht, kannst du auch noch mal dreimal diskutieren. Aber was so im Volksmund darunter zu verstehen ist, ist ja, alle sollen Verantwortung übernehmen und Mitarbeiter brauchen einen möglichst großen Freiraum. Auch das funktioniert nicht. Die ersten Unternehmen, die genau sich so aufgestellt haben, merken mittlerweile, dass sie auch ins Chaos stürzen und Verschwendung betreiben. Und die große Herausforderung ist, aus meiner Perspektive für Unternehmen heute, diese Balance zu finden zwischen Dingen, also Routinearbeiten, die ich mit Regeln und Prozessen beschreiben kann, und mit anderen Bereichen, die ich eben nicht vorhersehen kann, was passieren wird, dass keine Routine arbeiten, wo ich immer wieder Entscheidungen treffen muss. Und die muss ich anders organisieren. Und das ist die Schwierigkeit, die es gibt. Und das bedingt, dass ich dadurch Organisationen auch strukturell anders aufbauen muss. Und die Unternehmen, die das erkennen, die finden auch Wege dafür, mit umzugehen. Aber viele kippen von einem Extrem ins andere. Und dann haben sie auch einmal so viele neue Probleme, dass sie dann meinen wieder, sie stecken im Chaos.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Habeckhorst. Ich spreche später hier mit Michael Habeckhorst über die Zukunftsfähigkeit von Organisationen. Jetzt aber interessiert mich deine Radtour zum Nordkap.
Wie kommt man auf die Idee einer, na gut, ich kenne viele Menschen mittlerweile, die doch weite Strecken mit dem Fahrrad fahren. Warum Nordkap vielleicht ist dann die Frage.
Warum Nordkap? Das ist relativ einfach zu erklären. Als ich mir damals diese Idee hatte, mal für mich etwas ganz anderes zu machen, wollte ich einen markanten Punkt haben, wo ich hinfahre. Ich wollte nicht eine Runde durch Europa fahren. So nach dem Motto, komme ich heute, komme ich morgen. Weil da hat mir so dieser Anreiz gefehlt. Ich wollte ein markantes Ziel haben. Und die typische Fahrradroute, wenn es immer dieses Longtime-Traveling geht, ist häufig, von Deutschland irgendwie nach Shanghai zu fahren im Fahrrad. So, das war aber damals schon, da waren schon so ein paar Krisenherde so unterwegs und das war mir zu aufwendig, mich da wirklich mit zu befassen und mit den ganzen Visums, die man da braucht und. Also das heißt, Richtung Osten, der Weg war so, na, ich wusste nicht so richtig, das war mir zu aufwendig. Richtung Süden, da hat mir das richtige Ziel gefehlt. Richtung Westen, da ist nichts, da ist man gleich im Wasser. Also blieb nur noch der Norden. Und meine ursprüngliche Idee war, zum Polarkreis zu fahren. Weil ich so dachte, so, ich war ja vorher noch nie in Skandinavien. Und ich habe so gedacht, hey, Polarkreis, das ist schon cool und es ist schon ganz schön weit weg. Und dann sagte ein Freund von mir, als ich ihm das erzählt hatte, also du, Polarkreis ist voll langweilig. Und da war ich natürlich total geknickt und er sagte dann aber gleich im nächsten Satz, also wenn, dann musst du zum Nordkap fahren. Und da ich keine Vorstellung hatte von diesen Dimensionen in Skandinavien, habe ich dann halt gesagt, okay, dann fahre ich halt zum Nordkap, das ist dann auch egal. Und im nächsten Satz hat ein anderer Kumpel, der neben mir stand oder der neben mir saß damals, gesagt, wenn du zum Nordkap fährst, dann baue ich dir einen Fahrradrahmen. Und mein Kumpel, der hat bis zu dem Tag zwei Fahrradrahmen gebaut. Der hat so eine Hobbywerkstatt bei sich eingerichtet in der Garage. Und da habe ich so in meinem Eifer gesagt, ey, wenn du mir einen Rahmen baust, dann fahre ich auch wieder zurück. Und da war ich so ein bisschen verhaftet in dieser Konstellation. So kam das zustande. Und ich hatte eine Idee darüber hinaus. Ich wollte immer, also meine Themen sind ja unter anderem auch das Thema Lean Management und Agilität, agiles Projektmanagement. Und ich habe immer wieder gehört, oder wurde mir immer wieder gesagt, hey Michael, also es mag ja sein, dass es bei Toyota oder sonst wen funktioniert, aber wir sind so speziell, da geht das nicht. Und ich habe damals immer so nach einer Idee gesucht oder nach einem Projekt gesucht, wo man diese Managementphilosophien anwenden kann, um diese universelle Einsetzbarkeit mal zu zeigen. Und das habe ich dann damit verbunden.
Also eine Studie quasi gemacht, ne?
Ich habe das auf
Eigenstudie.
Genau, eine Eigenstudie gemacht und habe mir überlegt, ist das wirklich so universell einsetzbar? Und das probiere ich jetzt mal aus. Mit dieser Denkhaltung, mit dieser Grundeinstellung habe ich diese Radtour gemacht.
Okay.
Also das ist so die Story darum. Und diese ganzen Ideen, das waren 5 Tage, da war für mich die Reise perfekt und geplant, in Anführungsstrichen geplant. Dann war alles fixiert.
Und wir können verraten, es hat geklappt.
Ne? Ja, genau, es hat geklappt.
Ich weiß nicht, die erste oder der zweite Abend eigentlich schon die ersten Herausforderungen kamen.
Ja, es war wirklich, also es war der erste Abend, beziehungsweise der erste Morgen, so muss ich es genau sagen. Ich bin losgefahren in Freiburg und ich wollte möglichst viele Länder auch bereisen. Und deswegen habe ich einen kleinen Schlenker über Frankreich gemacht. Und Frankreich sind dann nur 20 Kilometer. Und habe dann die erste Nacht in Straßburg verbracht. Abends fing es an zu regnen. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet und ich hatte im Zelt gepennt natürlich. Und am nächsten Morgen war der Campingplatz stand so 2-3 Zentimeter unter Wasser. Und es war halt weiterhin am Regnen. Und da habe ich da gesessen und habe gesagt, ich so, hey, dass ich zwischendurch mal Regen habe, war mir natürlich klar, so naiv bis auch durch. Genau, zwischendurch. Aber dass ich jetzt damit auch starten muss, das war in meinem Plan natürlich nicht drin. Und dann habe ich im Zelt gelegen und habe, ich weiß nicht mehr, 2-3 Stunden mit mir selber diskutiert, was ich denn jetzt mache. Und bin dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, was gibt's eigentlich für Abbruchkriterien? Und da ist mir so eingefallen, okay, wenn ich verletzt bin, wenn ich krank bin oder wenn es gefährlich ist in irgendeiner Art und Weise, das wären Abbruchkriterien. Aber Regen
kommt halt vor auf so einer Strecke.
Kommt vor auf so einer Strecke und konnte ich mir selber nicht erklären, dass das ein Abbruchkriterium wäre oder ein Kriterium wäre, nicht zu fahren. Und als ich mir das eingestanden habe, bin ich aus dem Zelt raus im strömenden Regen, habe alles zusammengepackt und bin
der Sonne entgegen.
Ja, der Sonne entgegengefahren. Sprich, das war der regenreichste Sommer seit Wetteraufzeichnung. Und bin 50% aller Tage, die ich unterwegs war, waren 107 Tage war ich unterwegs, an 49 Tagen hatte ich Regen.
Wow.
Und es war aber gelohnt.
Das hat sich gelohnt.
Aber nach dieser ersten Erkenntnis, nach dem ersten Morgen, war es nicht ein einziges Mal eine Diskussion für mich, ob ich jetzt fahre oder nicht. Ich habe selber darüber nie mehr mit mir selber diskutiert. Und das ist ein spannendes Erkenntnis gewesen für mich.
Deswegen wahrscheinlich auch gut, dass es gleich passiert ist, weil nach 2-3 Wochen hätte man, wenn es dann auf einmal losgegangen wäre, wahrscheinlich ganz anders reagiert, weil man so eine positive Erfahrung hat.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja, spannend. Das ist und wie ist das, ans Ziel anzukommen?
Das war für mich sehr emotional, aber nicht positiv emotional zu dem damaligen Zeitpunkt, weil ich bin 7,5 Wochen gefahren bis da hoch. Es waren über 4000 Kilometer und ich bin im Vorfeld, damit man das so einsortieren kann, im Vorfeld bin ich 2 Stunden in der Woche Fahrrad gefahren. Und jetzt bin ich fast 7,5 Wochen am Stück gefahren. Also das so zu den Dimensionen, wo ich mich sonst bewegt habe im Fahrradfahren. So, und es hatte sich für mich, als ich diese Reise geplant hatte, hatte ich einmal natürlich auch bei Google geguckt, wie sieht's da oben überhaupt aus? Und da oben ist so ein Wahrzeichen, eine große Kugel, so ein Globusart auf einem Ständer, auf so einem Podest, der so vielleicht 1,50 Meter hoch ist, dieses Podest. Und hinter diesem Wahrzeichen kommt halt 2000 Kilometer, glaube ich, nichts mehr bis zum Nordpol. Und also kommt nur noch Wasser. So, und ich habe mich unter diesem Wahrzeichen mit Hände in den Höhen, mit meinem Fahrrad vor mir stehend, auf dem Bild gesehen. Das war so mein Magnet, was mich da hochgezogen hat im Prinzip. So, und ich bin 7,5 Wochen mehr oder weniger, ich bin 7,5 Wochen alleine gefahren. Und 28 Kilometer vor dem Nordkap gibt's einen Campingplatz, wo dann noch 3 weitere Radfahrer waren. Die 3 weiteren Radfahrer sind natürlich auch alle am Morgen losgefahren, genauso wie ich. Also sind wir zu viert in Summe gefahren. Und das passt natürlich nicht mit meinem Bild überein. Und wenn ich mir vorstelle, da oben ist ein wahnsinniger Wind gewesen. Man macht nochmal richtig Höhenmeter. Und jetzt hatte ich das natürlich dieses Bild vor Augen und ich wollte partout vor den anderen da oben sein.
Das heißt, im Kopf eine Wettbewerbssituation entstanden?
Genau, ein Ego-Trip. Also okay. Für mich im Nachhinein war es voll der Ego-Trip, was ich von mir persönlich gar nicht so kenne. Und das geht aber, also ich habe immer gemerkt, das geht alles im Zeitraffer. Auf einmal ist es da und dann war dieses Bild da und ich musste alleine vorne sein und habe mir wirklich die Seele aus dem Leib gestrampelt. Es war, also wir sind teilweise 6 bis 9 Kilometer pro Stunde in der Ebene gefahren, so ein starker Wind war. Und es waren ja die anderen 3, die haben die gleiche Strecke mehr oder weniger hinter sich gebracht. Also die waren alle genauso gut trainiert. Aber die konnten mir im Windschatten nicht folgen. So schnell war ich. Weil ich diesen Ego-Trip durchgezogen habe. Und jetzt kommt eigentlich das Fatale. Vor dieser Erdkugel ist ein riesen Besucherzentrum, was ich vorher auf den Bildern nie gesehen hatte, weil keiner das Besucherzentrum fotografiert. Und dann bin ich um dieses Besucherzentrum rumgefahren und damit da keine Autos rumfahren, lagen da so dicke Felsbrocken, dass man dann nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad durchkommt. Und als ich da rumfahre, habe ich endlich diese Weltkugel gesehen und habe gesagt, so, tschakka, die anderen waren überhaupt nicht mehr zu sehen. Also jetzt kriege ich mein Foto, was ich haben wollte, und bleib mit der Packtasche an so einem Stein hängen und leg mich da oben voll aufs Maul. Also so richtig so wirklich Ellbogen eingeschlagen, auf den Kopf geschlagen. Das war so ein typischer Sturz, wo man auch sich gerne mal das Schlüsselbein bricht.
Okay. Das Foto hättest du ja so oder so gehabt, ne? Ob du der erste, zweite, dritte oder vierte bist, ne?
Ja, so klar konnte ich nicht mehr denken.
Okay. Ist schon verrückt, was da manchmal uns vorgeht, ne?
Ja. Und jetzt kommt eigentlich der, du sagst, das ist gerade ein bisschen vorweggenommen.
Ach so, okay.
Ja, ja, ich, bis ich dann soweit war.
Waren die anderen da
und haben tierisch gefreut, lagen sich in den Arm und haben Fotos gemacht. Und ich stand da völlig verzweifelt.
Und hättest eigentlich dabei stehen können, ne?
Genau, ich habe mich dann dazugestellt. Mein Helm hing da so vorne noch runter, weil ich das nicht geblickt habe. Und ich habe es nicht geschafft, alleine mein Fahrrad auf dieses Podest zu kriegen, weil meine Packtasche hinten an dem Geländer hängen geblieben ist und ich es nicht geschnallt habe. Also so stand ich unter Strom, dass ich auch solche Kleinigkeiten nicht mehr hingekriegt habe. Diese Erkenntnis war für mich so erschreckend, dass ich es nicht genießen konnte, diesen vermeintlichen Erfolg. Und das ist für mich persönlich eine sehr erschreckende Erkenntnis gewesen, muss ich sagen, damals. Also das war nicht schön, aber sehr erkenntnisreich.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Habeckhorst. Michael Habeckhorst ist mit dem Fahrrad bis zum Nordkap gefahren. Am Schluss ist ein bisschen was schief gegangen. Er ist mein Gesprächspartner.
Trotzdem Ziel erreicht, also, oder? Ich weiß, das muss ja wieder zurück. Ne? Wegen dem Haben, das habe ich da verstanden. Ja, das ist, das, oder wird einem das erst in dem Moment bewusst, dass man eigentlich sagt, oh, Halbzeit.
Also diese Gedanken, die kamen natürlich schon immer wieder rein, weil ich so gedacht habe, okay, also irgendwie da oben ankommen, das werde ich schon irgendwie schaffen. Und dieses Magnet, dieses Bild, das war wirklich wirklich ein Wahnsinnsmagnet, was mich da hochgezogen hat. Aber diese Frage ist, das eigentliche Ziel in Anführungsstrichen oder ein Minimalziel habe ich erreicht. Was heißt denn das jetzt für die Motivation, für die Rückfahrt? Weil ich genau wusste, ich muss jetzt nochmal 8 Wochen zurückfahren. weil ich ja über Estland, Lettland und Polen zurückgefahren bin. Also die Strecke zurück war weiter wie die Hinstrecke. Und deswegen war schon immer so eine Grundsorge da, schaffe ich das überhaupt? Bleibt die Motivation jetzt oben oder nicht? Und das war schon spannend für mich dann auch zu erleben.
So, du hast nicht abgebrochen, das heißt, du hast dich nicht verletzt, außer vielleicht am Ziel?
Ja, ein bisschen, das war zum Glück keine so starke Verletzung, ja.
Gefahr?
Also ich bin ab und zu durch Gewitter gefahren, so mit Blitz und Donner. Es war so ein bisschen gefährlich, aber da war ich auch wirklich in Regionen, da wusste ich auch nicht, was ich hätte sonst machen sollen. Da hätte ich mich in den Wald stellen können, aber ob das
wäre. Das war die Idee, oder?
Genau, deswegen habe ich gedacht, auf dem Fahrrad ist vielleicht doch besser und deswegen bin ich weitergewandt.
Gefühlte Gefahr?
Nee, eigentlich nicht. Also einmal habe ich gedacht, dass ich im Wald geschlafen habe, dass irgendwelche wilden Tiere kommen. Aber das war dann auch nicht so.
Aber ich glaube, das nur, weil man die Geräuschkulisse eigentlich nicht kennt.
Ja. Wobei, oben in Schweden gibt's auch Bären. Also von dem her so ganz abwegig war es nicht, aber das war jetzt auch nicht so.
Was war das dritte Kriterium?
Krank,
okay. War auch nicht.
Ja, einmal so. Ich habe immer viel Ingwer gegessen. Das wäre auch so geholfen. Ja, genau. Und auf dem Rückweg, so in Großrhein-Litauen, da hatte ich mal so einen leichten Anflug von der Erkältung, weil ich halt, wie gesagt, ständig durch Regen gefahren bin. Aber das
Fahrtwind und Regen ist jetzt nicht die beste Kombi, ne?
Nee. Genau. Aber eigentlich auch kein Problem.
Okay. Das heißt, da könnte man ja auch zur Not sagen, ich
pausiere eine Woche oder so.
Ich mache ein, zwei Tage Pause und nehme da vielleicht mal Zimmer und lasse es mit dem Zelten nur.
Ja.
Ja, spannend. Wenn man nach so einem Erlebnis wieder zurückkommt, ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, wieder normal weiterzumachen.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es waren so zwischen 6 und 8 Wochen, wo ich in so einem Hype war. So, oh, voll geil, dass ich es geschafft habe. Und dann bin ich ins Loch gefallen. So nach dem Motto, ich habe mich vorbereitet in dem Sinne, ich habe Geld angespart dafür, ich habe den Rahmen mit meinem Freund gebaut, habe die ganzen Fahrradteile gekauft, habe das Rad zusammengebaut, mein ganzes Equipment musste ich ja kaufen. Somit war dieses gesamte Jahr doch etwas länger, der Zeitraum, wo ich mich damit befasst habe. Und ich habe mich in der Zeit wirklich fast nur noch damit befasst dann, auch wenn ich die Radtour an sich nicht wirklich geplant habe. Aber danach war so ein Vakuum, so, ja, was kommt denn jetzt? Das große Projekt fehlte. Und auch das war eine spannende Erfahrung, das zu erleben, was es heißt, in so ein Loch zu fallen. Nicht so, wie geht's denn jetzt weiter? Also jetzt nicht, weil ich mich nicht essentielle Ängste habe, wie geht es weiter, sondern einfach, ja, was meine ich jetzt? So, was ist die nächste Herausforderung, die ich nicht stellen kann?
Okay. Und du hast es ja am Anfang schon angedeutet oder du hast es gesagt, du hast im Prinzip eigentlich jedes Jahr, stellst du dir so eine Herausforderung oder machst etwas, was nicht normal ist?
Was für mich ungewöhnlich ist. Und es muss nicht immer eine körperliche Herausforderung sein, sondern einfach auch ganz andere Sachen sein. Also wie ich es eben schon angedeutet habe, ich war dann mal eine Woche meditieren, bin über glühende Wände laufen.
Wollte ich jetzt mal sagen, eine Woche meditieren kann ja auch schon eine Herausforderung sein.
Ja, das ist eine ganz andere Herausforderung, aber es ist keine in dem Sinne sportliche Herausforderung, das wollte ich sagen. Also man braucht nicht besonders Mut dafür, in dem Sinne, was wir unter Mut verstehen. Ich muss nicht besonders fit sein, sondern ich muss mich einfach mal in eine andere Situation, bewusst in eine andere Situation bringen und gucken, was passiert. Und diesen Mut muss ich aufbringen, mir einzugestehen, dass da eventuell was passiert, was aufkommt oder sonstiges, mit dem ich nicht gerechnet habe, wo ich...
Ja, ich kenne viele Menschen, die dann einfach mal so eine Woche schweigen waren oder sowas und dann doch wirklich zurückkamen und gesagt haben, das war mit die größte Herausforderung, die sie jemals hatten. Und dann einfach nur auf sich selbst zurückgeworfen ist und Dinge, die einem im Kopf rumschießen, nicht mitteilen kann.
Genau. So, und das heißt, also da ist schon eine gewisse Hemmschwelle da. Also ich kann das schon verstehen, dass einige sagen so, will ich das wirklich? Will ich mich mit dem wirklich mal auseinandersetzen, wenn ich es nicht vorhersehen kann, was da passieren kann? Also dass ich ein Stück weit die Kontrolle auch abgeben muss. Das ist schon immer wieder spannend. Und das mache ich, wie ich es eben schon gesagt habe, seit vielen, also mittlerweile wirklich seit vielen Jahren ganz bewusst. Und das sind mal kleine Sachen, die einen halben Tag dauern und mal, also das Größte war jetzt, das Längste war jetzt wirklich diese Radtour. Ich habe diese Offroad-Rallyes, die ich ja auch seit einigen Jahren aktiv mitfahre, ist auch dadurch entstanden.
Das heißt, überlegst du dir am Anfang des Jahres, was mache ich oder
nee, kommt das auf dich zu? Das kommt auf mich zu und dann nehme ich es an. Und ab und zu, wenn noch nichts auf mich zugekommen ist, denke ich auch schon mal drüber nach und gucke einfach so ein bisschen. Also zum Feuerlauf bin ich so gekommen, dass ich gezielt einfach im Internet geguckt habe, ein bisschen gegoogelt habe, also was Zeug für Sachen gibt. Und dann habe ich so gesehen, ey, Feuerlauf, oh, über glühende Kohlen laufen. Oh, das ist ja auch mal spannend. Mache ich mal mit.
Okay.
Und habe ich jetzt mittlerweile schon dreimal gemacht.
Und was ist das für ein Erlebnis? Das ist...
Es ist spannend. Es ist deswegen spannend, finde ich, weil es ganz anders verlaufen ist oder verläuft, wie ich es eigentlich immer gedacht habe. Also ich habe immer gedacht, man muss sich selber in so eine Art Trance-Zustand bringen durch Meditation oder sonst wie, dass man quasi in einer anderen, ja, wie soll ich sagen, in einer anderen Sphäre ist irgendwie geistig. Aber es ist überhaupt nicht so. Es ist, wenn man, also so wie ich es zumindest gemacht habe, das geht dann mittags los und das geht bis abends dann bis in die Nacht. Man befasst sich eigentlich mit dem Thema. Man baut zusammen das Holz auf, spricht darüber, warum man überhaupt hier ist, und zündet dann irgendwann zusammen das Holz an, zieht sich dann wieder zurück in der Gruppe, tauscht sich noch über verschiedenste Themen aus. Und dann wird das Holz, was abgebrannt ist, verteilt. Dann ist es schon jedes Mal dunkel gewesen. Und dann sieht man nur diesen glühenden, also den glühenden Teppich vor sich. Und man singt die ganze Zeit so Mantren, also wiederholende, ganz einfache Mantren, um nicht aufzuhören zu atmen. Das ist eigentlich das Einzige, worauf man achtet. Und dann steht man vor den Kohlen und also es ist schwierig zu beschreiben, aber man merkt es, dass es jetzt okay ist. Und dann bin ich rübergegangen.
Okay.
Und das fühlt sich so ein bisschen so an. Also es gibt so verschiedene Beschreibungen. Einige sagen, die über Moos laufen. Das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Für mich fühlt sich das immer so an. Es gibt ja diese roten, runden Steinchen, die so in den Pflanzen so manchmal drin sind.
Ja, und dann geht man darüber. Und am Anfang natürlich so zwei Riesenschritte und möglichst schnell.
Und gerade beim ersten Mal, das war genau eine Frau, die das geleitet hat, die meinte so, hey, ihr werdet es merken. Also ihr könnt ja oft rüberlaufen, wie ihr wollt, aber ihr werdet es irgendwann merken, dass es jetzt gut ist, dass es jetzt vorbei ist. Und den Punkt sollten wir nicht überschreiten. Und ich bin, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Mal rübergelaufen und dann habe ich wirklich gemerkt, hey, jetzt ist gut. Und dann habe ich es auch nicht mehr gemacht. Dann sollte man aufpassen. Und das Spannende war jetzt bei mir auch beim ersten Mal, es wird dann immer berichtet, verbrennt man sich nicht die Füße und sowas. Und
wäre jetzt meine Frage gewesen.
Genau.
Zumindest, es ist ja heiß, ja?
Ja, es ist ein glühende Kohlen. Es sind, ja. Ich weiß nicht wie viel Grad, aber es ist, normalerweise verbrennt man sich, glaube ich, schon bei 60 Grad. Wenn ich, oder bei 60 Grad kann man es, glaube ich, nicht mehr festhalten. Und es ist deutlich über 60 Grad.
Ja.
Und ich hatte dann quasi im Hohlfuß, also so unter dem großen Zeh, wo dann der Hohlfuß so anfing, da hatte ich eine ganz kleine Brandblase, sogar einen Feuerkuss. Und ich habe dann auch gefragt und ich so, hey, ich habe ja gesagt, man verbrennt sich nicht. Und das war ganz spannend und ich habe dann geguckt und meinte so, ja, sollte mal bei mir gucken, wie es im Raum vom Solarplexus ist, ob ich da irgendwelche Verspannungen habe, weil die Energie nicht abfließen kann. Konnte ich damals nicht verstehen, weil ich so ganz meine Wellenlänge, wo ich gedacht habe, so, na ja, ist okay, ich nehme es mal einfach zur Kenntnis. Und ich hatte zu der Zeit quasi in Höhe auf vom Solarplexus immer Rückenschmerzen. Aber jetzt nicht vorne, sondern halt hinten am Rücken. Und ich bin dann irgendwie 4 Wochen später zum Physiotherapie gegangen, wegen meinem Rücken. Und er hat dann gesagt, ja, leg dich mal auf den Rücken und hat mir dann vorne unter die Rippen quasi so reingedrückt, unter den Solarplexus. Und da wäre ich fast durch die Decke geschossen, weil das total verspannt war und alles. Und das hat er dann gelockert. Und den letzten Feuerlauf, den ich gemacht habe, da war dann nichts mehr.
Okay.
Also es ist schon spannend, was man da selber dann noch miterlebt.
Alles hängt mit allem zusammen, wa?
Das ist... Genau. Das sagt sich sehr leicht, aber wenn man das da dann mal erfährt, ist es... Also es ist nochmal was anderes, wie ich sag.
Naja, das ist ja jeder, der mal zu Osteopathen geht oder halt auch in die Physiotherapie. Du merkst natürlich ja schon, was weiß ich, kriegst hier oben in die Schulter reingedrückt und du merkst es bis zum Zeh. Also es hängt alles zusammen.
Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Habeckhorst. Die Zukunftsfähigkeit von Organisationen und Unternehmen, das ist das Thema von Michael Habeckhorst. Und ich glaube, das ist ein Thema in Deutschland. Er ist mein Gesprächspartner.
Ja, wenn wir heute in Organisationen gucken, steigen wir doch mal in das Thema ein. Ich weiß jetzt, dass du Bahnfahrer bist. Da kriegst du ja auch Einblicke in eine Organisation, oder?
Ja, nicht immer zum Positiven, aber ja. Also ich fahre in der letzten Zeit relativ viel Bahn. Bin so alle 2 Wochen fahre ich gerade nach Dresden zum Projekt. Und das schon über eine längere Zeit, über mehrere Monate. Und ich bin, ja, ich muss einmal sagen, es gibt nicht eine Fahrt, oder ich kann mich an keine Fahrt erinnern, wo es keine Verzögerungen gab, wo es keine Probleme gab.
Denkt mal drüber nach, was stimmt hier nicht?
Ja.
Und man hat ja auch viel Zeit oft mit der Bahn, ne?
Vermeintlich, Mehrzahl der Bahn weint.
Ja.
Denke ich schon drüber nach, finde ich auch immer wieder spannend. Und das sind so verschiedene Aspekte, die mich da aber auch interessieren. Ein Aspekt, der mich da interessiert, ist, diesen ganzen Problemen, mit denen die Bahn zu tun hat. Also welche sind eigentlich hausgemacht und welche sind nicht hausgemacht? Also welche könnten wir eigentlich theoretisch beeinflussen und welche könnten wir nicht beeinflussen? Das sind so 2 Aspekte, die mich immer wieder beschäftigen. Und dann hat das ja auch eine Auswirkung. Also alle Probleme in einen Topf geworfen. Und jetzt versucht die Bahn irgendwie die Gemüter zu sänftigen, zu besänftigen, dass die Kunden nicht total durchdrehen. Und ich frage mich dann auch immer wieder, diese Energie und die Zeit und das Geld, was darin investiert wird, warum versuchen wir das nicht mal an anderer Stelle zu investieren? Das ist so aus Sicht des Kunden, des Fahrgasts. Und dann frage ich mich natürlich auch, was heißt denn das eigentlich für die Mitarbeitenden? Das ist ja auch, ich meine, die Mitarbeitenden finden das ja auch nicht toll. Also ich finde es, man merkt es, dass über diese Zeit, wo ich das jetzt ja relativ intensiv mache, das Thema Bahnfahren, der Zynismus steigt. Mittlerweile gibt es keine Vorgabe mehr über die Erklärungen, was wirklich die Probleme sind. Es gab es mal eine Zeit lang, da hatten die einen Katalog von Sachen, die sie nur sagen durften. Mittlerweile ist das, wie ich mitgekriegt habe, ist das ausgesetzt und die Zugbegleiter und Begleiterinnen können quasi das so beschreiben, wie sie möchten. Und gerade so ich kann mich noch an die letzte...
Warte mal, ich finde es ehrlich gesagt eine gute Regelung.
Ja.
Weil du stehst ja einfach an der Stelle, wo du erklären musst.
Ja.
Und wenn es nicht meine Erklärung ist, wirke ich auch schon wieder unglaubwürdig.
Genau. Das ist, also aus der Perspektive finde ich das auch super spannend. Und ich finde es super spannend, dass daraus entsteht. Daraus entsteht ein Zynismus. Und dieser Zynismus bei der letzten Fahrt hat sich so ausgebildet. Einfahrt Frankfurter Bahnhof. Ist mittlerweile das totale Chaos. Also die Züge sind bis 10 Minuten vor Frankfurt pünktlich, häufig, nicht immer häufig. Und dann vor Frankfurt ist Stillstand, das erste Mal auf der Strecke. Und beim letzten Mal war dann so, liebe Mitfahrenden, ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass Sie meine Stimme hören müssen. Aber wir sind hier nochmal kurz vor Frankfurt zum Stillstand gekommen und es wird gleich weitergehen, weil so viel Betrieb ist. Und dann sind wir weitergefahren, dann sind wir wieder angehalten. Und dann so, ja, es tut mir leid, aber ich muss sie nochmal belästigen. Und dann kam die nächste Erklärung, dann sind wir wieder losgefahren und nochmal gehalten. Da hat er sich nochmal gemeldet. Und beim Einfahren in den Bahnhof rein, hieß es dann auf einmal, übrigens, der Zug ist länger als der Bahnsteig. Der letzte Waggon, die müssen alle nach vorne kommen, weil hinten werden die Türen nicht aufgehen. Und das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass sie meine Stimme gehört haben für heute. Und also es ist natürlich schön auf der einen Seite, das lockert das Ganze ein bisschen auf, aber es zeigt natürlich schon auch, was dahinter steckt. Nicht? Und das ist so ein Aspekt, der sich auch in vielen Organisationen zeigt, dass auf einmal der Zynismus ja mehr und mehr entsteht, aber die eigentlichen Probleme nicht angewendet.
Das heißt, die Energie fließt auch in die falsche Richtung. Ne?
Das heißt, das System sucht sich einen Weg, mit diesen Themen umzugehen und sie zu verarbeiten.
Und wenn du in ein Unternehmen gehst, findest du dann, ich weiß nicht, siehst du sofort, wo was im Argen liegt? Geht das schnell?
Schnell? Nicht immer, nein. Jetzt, wenn wir mal bei dem Zynismus bleiben, die wirkliche Ursache kann ja verschiedenste Facetten haben. Wichtig ist nur, dass man nicht meint, diesen Zynismus abstellen zu müssen, indem man den Mitarbeitenden irgendwie eine Regel vorschiebt. Zum Beispiel, ihr dürft das nicht mehr sagen. Es gibt jetzt hier wieder diesen Katalog an Aussagen, die ihr machen dürft. Das ist nicht die Lösung des Problems. Das ist ein Rumdoktern an den Symptomen. Und die Frage ist schon, was ist die wirkliche Ursache von diesem Zynismus? Oder was ist die Funktion von diesem Zynismus? Es hat die Funktion, ich muss auf irgendeine andere Art und Weise dieses Problem thematisieren. Und das darunter liegt, Problem.
Naja, ich glaube, wenn die Bordtoilette nicht funktioniert, wenn das Bordbistro geschlossen hat, wenn die Klimaanlage im Hochsommer nicht funktioniert, selbst wenn es eine Erklärung gibt, ich glaube, beim ersten, zweiten Mal ist es okay, aber wenn du das auf einer Strecke, die vielleicht 6 Stunden dauert, ich weiß nicht, wie oft erklären musst, ja, dann wirst du ja irgendwann zynisch.
Genau. Aber die Lösung ist nicht, diesen Mitarbeiter einzubremsen oder zu sagen, der Mitarbeiter schießt
nein
Spur, sondern die Lösung ist, diese Wartungsintervalle, die irgendwann mal immer mehr verlängert worden sind bei den Zügen, mal wieder zusammenzustreichen und sich mal zu überlegen. Es ging irgendwann los mit Medorn, als der unbedingt an die Börse wollte mit der Bahn. Der hat das erste Sparprogramm eingeläutet. Und dann wurden zum Beispiel die Wartungsintervalle der Züge verlängert. Hat man gesehen, oh, keine Auswirkung. Dann kam der nächste, ach, da kann ich noch mehr sparen. Wir verlängern die Wartungsintervalle noch mehr. Und nichts passiert. Oh, wir können sie noch mehr verlängern und noch mehr Geld sparen. Und jetzt merken wir auf einmal, jetzt bricht uns alles zusammen. Die Züge, es ist mehr und mehr Störmeldungen, weil Züge nicht fahren, weil die Türen nicht zugehen. Also ich saß selber schon in solchen Zügen drin. Stehen wir am Bahnhof, Tür geht nicht zu, dann doktern die da. Ich wundere mich immer, dass dann der Zugführer da mal gerade irgendwie Hand anlegt. Dann geht die Tür irgendwann zu. Dann fahren wir los, 10 Kilometer später halten wir an, mit einer Strecke. Ja, die Tür geht nicht mehr. Hier ist irgendwie Fehlermeldung. Da denke ich mir an Leute. Solche Themen. Und das ist der Ursprung vom Problem, ist eigentlich, dass wir Geld sparen wollen. So, und jetzt muss man sich überlegen.
Geld sparen kann halt teuer werden, ne?
Genau. Ja, so ein Investitionsstau. Jetzt haben wir so einen Investitionsstau, dass der Berg auf einmal so riesig ist, da traut sich auch keiner mehr ran. So richtig. Also nicht.
Ein Riesenkonzern, es ist alles verwinkelt und wahrscheinlich gar nicht so einfach. Du musst irgendwelche Entscheidungshierarchien entsprechend berücksichtigen. Aber primär macht es, was du sagst, ergibt für mich einen totalen Sinn. Und letztendlich könnte man ganz schnell die ersten Maßnahmen ergreifen, um wieder den Weg der Besserung zu schaffen.
Genau. Und wenn jetzt solche Pläne aufgestellt werden, dann kommen auf einmal Zahlen raus, die, wenn wir das alles machen wollen, dann kostet es, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Euro und es dauert 15 Jahre und da sagen alle, was ist denn das für ein Plan, den du da aufgestellt hast? Das akzeptieren wir nicht. Und dann wird wieder ein Vorstandsvorsitzender rausgekickt und der Neue kommt rein und der verspricht dann in irgendwas, wo alle wissen, das ist sowieso illusorisch, aber er erzählt das, was die Leute hören wollen.
Und dann sind wieder 5 Jahre ins Land verstrichen.
Genau. So, und jetzt muss man überlegen, was ist häufig gerade in solchen großen Konzernen das Thema? Da geht's, also eigentlich ist es ein wirtschaftliches Unternehmen. Also bei der Bahn, das ist jetzt nochmal ein bisschen speziell, aber das kann man auch auf Konzerne überbrechen.
Eigentlich ist es ja, und letztendlich ist es nichts anderes als ein Konzern, nur als ganz genau.
Ja, aber es ist trotzdem, der Bund steckt ja auch noch mit drin und das Schienennetz und solche Geschichten.
Das ist das größere Problem,
das ist mit ein Problem. Also deswegen, also die Bahn ist natürlich schon nochmal speziell, wollte ich damit sagen. Aber es geht auch, die gleiche Denke ist im Konzern genauso. Ja, ich meine, wenn man jetzt mal aus der Soziologie oder aus der Systemtheorie sich sowas anschaut, kommt dann bei raus, hey, das System Wirtschaft, da geht es darum, Geld zu verdienen oder kein Geld zu verdienen. Das ist so diese sogenannte Kodierung. Aber in diesem System Wirtschaft gibt es Subsysteme und die heißen unter anderem Politik. So, und die Politik, je größer das Unternehmen ist, desto größer ist dieses Subsystem Politik, nämlich Macht haben oder keine Macht haben. Und da werden viele Entscheidungen getroffen, nicht aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern aus Machtgesichtspunkten, meine Macht zu erhalten oder womöglich auszubauen. Deswegen fange ich auf einmal an, Seilschaften zu bilden und. Und das ist der Ursprung. So kann man das zumindest mal erklären, woher diese Probleme und woher viele Probleme einfach rühren.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Habeckhorst. Mit Michael Habeckhorst spreche ich über die zukunftsfähige Organisation, warum uns ausgerechnet die Deutsche Bahn eingefallen ist. Naja, er ist mein Gesprächspartner.
Mir fallen total viele Sachen ein, wobei ich das natürlich schade finde, aber ich hatte, das ist ein bisschen länger her, ich hatte eine tolle Erfahrung mit der Bahn. Die war eine Minute zu früh in Leipzig. Außer, dass wir am falschen Gleis in Frankfurt abgefahren sind, war alles stimmig. Mhm. Aber die Mitarbeiter wussten, dass der Zug war nicht ausgeschildert, aber man konnte fragen und dann haben sie gesagt, nee, müssen Sie da hinten hin. Also das war, sag ich mal, die einzige, vielleicht sage ich, was nicht funktioniert hat. Ich habe aber zum Beispiel, was ich sehr zu schätzen weiß, auf der Fahrt 2x Schokolade bekommen. Aber natürlich frage ich mich, wenn ich das Problem höre, ob das sein muss.
Genau.
Weil es
eine gute Frage.
Und ich wäre genauso froh und toll am Ziel gewesen und dankbar ohne die Schokolade, wenn es pünktlich geklappt hätte.
Ja, genau. Das ist das Thema.
Lieblingsgast.
Genau, Lieblingsgast. Ja, genau. Ich kriege diese Tütchen auch immer wieder und frage mich das auch jedes Mal und frage mich dann auch wieder, ja, was heißt das jetzt eigentlich? Wie ist das eigentlich in Unternehmen? Vielleicht also oder in kleineren Unternehmen. Da wird viel Wert auf Sachen gelegt, um mit diesen Symptomen umzugehen. Hey, du musst mal deine Mitarbeitenden in die Spur bringen. Du musst mal deine Mitarbeiter motivieren. Hey, der Mitarbeiter ist schlecht drauf. Du, liebe Führungskraft, musst mal ein Kommunikationstraining besuchen, damit du mit deinem Mitarbeiter richtig reden kannst. Das ist alles Quark. Das ist nicht das eigentliche Problem. Du hast ja eben die Frage gestellt, ist es leicht, den Ursprung der Probleme zu erkennen, wenn man in Unternehmen ist, ist es eben nicht immer. Also wenn ich in solchen Situationen bin, dann dieses Verhalten der Mitarbeitenden ist primär von den Verhältnissen, in denen sie sich bewegen, abhängig. Jetzt muss ich diese Verhältnisse verstehen, um daraus abzuleiten, was ist eigentlich das eigentliche Problem, was dahinter steckt. Das sieht man halt in den meisten Fällen nicht direkt. Das sind Sachen, die sich über die Jahre eingeschlichen haben. Das sind Sachen teilweise, die vor 20, 30 Jahren sinnvoll waren, so zu machen, aber heute nicht mehr. Aber keiner traut sich, mal einen neuen Weg zu gehen. Und dadurch kommt es zu Behinderungen der eigentlichen Wertschöpfung. Und wenn ich den ganzen Tag was machen muss, wo ich eigentlich sage, wo mein Menschenverstand, mein gesunder Menschenverstand sagt, es ist sinnlos oder es ist nicht sinnvoll, das so auf diese Art und Weise zu machen, das wäre viel sinnvoller, das auch auf eine andere Art und Weise zu machen, weil es sich einfach in den letzten Jahren was geändert hat, dann ist das das Problem. Wie schaffen wir es eigentlich, die Wertschöpfung wieder in den Mittelpunkt zu stellen? Wie schaffen wir es, die Politik mal runterzufahren in den Unternehmen und dann die Wertschöpfung in den Mittelpunkt zu stellen? Das sind ja die Fragen. Was hindert uns eigentlich an der Wertschöpfung, solche Fragen zu stellen? Und das ist natürlich auch gerade bei manchen Führungskräften nicht so gerne gesehen, weil sie dann wieder Angst haben um ihre Position. Aber Machterhalt spielt da eine Rolle.
Naja, aber ich weiß ja gar nicht, ist es denn die Aufgabe der Führungskraft, immer alles zu wissen, alles besser zu können? Ich glaube gar nicht, ne? Das sind doch eigentlich eher andere Fähigkeiten.
Das war früher war schon so. Also früher, also das ist heute immer noch in ganz vielen Unternehmen. Wer wird als Führungskraft irgendwann oder wer geht in der Hierarchie nach oben? Das ist die beste Fachkraft, wird häufig zur Führungskraft gemacht. Und
was ein Fehler sein kann.
Das, was meistens irgendwann, also die ersten ein, zwei Stufen ist es, aber meistens passt es noch. Das erlebt man ja immer wieder und man beschreibt es ja als Peterschiff-Syndrom, nämlich dass Mitarbeitende mehr und mehr befördert werden und irgendwann in einer Position sind, wo sie völlig fehl am Platz sind.
Und auch unglücklich oft.
Fehl am Platz und dadurch kommt das meistens. Das ist dann meistens eine Folge davon.
Ja, das ist deswegen ist es auch wichtig, man denkt immer von unten nach oben in der Hierarchie, aber es muss auch die Möglichkeit geben, zurückzugehen.
Ja, aber wer macht das schon?
Ich weiß, aber es ist, wenn man es im System denkt, ist es hilfreich, weil eine gute Fachkraft zu verlieren, ist nicht klug.
Nee. Also ich kenne einen einzigen Fall, da war ich früher noch in Festanstellung, hat es einen Werksleiter, hat das gemacht in einem Zerspannungsbetrieb, in dem Werk waren, ich weiß gar nicht mehr, 150 Mitarbeitende, glaube ich. War die beste Fachkraft, ist irgendwann zum Werksleiter ernannt worden und der hat nach ungefähr einem Jahr gesagt, hey Leute, das ist nicht mein Ding, ich will raus aus dieser Position, ich möchte in meine alte Position zurück. Und das war ging ein richtiges Raunen durch die Unternehmung. Also an dem Standort haben wir in Summe 57 Angestellte. Und das wurde von der Geschäftsleitung, die wollten das nicht akzeptieren. Und das war ein harter Kampf für ihn, wirklich diesen Schritt wieder machen zu können in seine alte Position. Und das fand ich echt spannend. Damals habe ich das nicht so verstanden. Habe ich auch gesagt, das soll mir froh sein, in Anführungsstrichen. Aber letztlich, der war tot unglücklich damit.
Ich habe Hochachtung vor diesen Entscheidungen, weil letztendlich, wenn er an einer anderen Stelle einen besseren Job gemacht hat, dann gehört er dahin.
Genau. Aber das ist halt immer noch die Ausnahme. Das muss man leider sagen, solche Schritte.
Welche Rolle spielt denn Kommunikation?
Ja, spannend. Die Kommunikation wird ja häufig, oft, wenn man in dem normalen Sprachgebrauch unterwegs ist, eine sehr große Rolle zugesprochen. Kommunikation ist das Wichtigste in Veränderungsprozessen. müssen wir besser kommunizieren, weil so viele Veränderungsprojekte scheitern.
Schlecht kommuniziert,
genau. Genau. Die sind deswegen gescheitert, weil es schlecht kommuniziert worden ist. Und ja, wie soll man das beschreiben? Also gibt da welche sagen, man kann nicht kommunizieren. Ja, also alles, was wir machen, ist eine Art von Kommunikation. Aber das Thema Kommunikation, auch wenn sie schlecht gemacht worden ist, ist in der Regel nicht das eigentliche Problem. Weil ich erlebe das ja auch in den Projekten, die ich begleite. Es wird informiert, es wird kommuniziert. Dass das immer alles genau richtig ist oder nicht, ist glaube ich, nicht das Problem. Es ist eher das Thema, dass das, was gesagt wird, nicht mit dem übereinstimmt, was wie gehandelt wird.
Okay.
Also das sind Themen. Also das ist so ein Weg. Und der andere Weg ist, jetzt wird's ein bisschen abstrakt. Ich komme jetzt wieder mit einem anderen Blickwinkel einfach in die Situation rein, nämlich wieder über den Blickwinkel der Systemtheorie. Die Systemtheorie sagt, eine Organisation besteht nicht aus Menschen, sondern eine Organisation besteht nur aus Kommunikation und aus Kommunikationsmustern und Entscheidungsmustern. Das heißt, es gibt eine gewisse Erwartungsstrukturen, wie Kommunikation verarbeitet wird. Und das ist eigentlich der spannendere Weg aus meiner Perspektive, weil es ist etwas anderes, ob ich etwas, also wenn ich in einer Organisation bin, ob ich etwas sage, wenn ich in einer Organisation bin, oder ob du etwas sagst, selbst wenn wir die gleichen Worte benutzen. Es kommt etwas anderes an bei den anderen Mitarbeitenden. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert eigentlich in der Organisation oder beziehungsweise wie wird die Kommunikation verarbeitet und wie, auf welche Art und Weise werden Entscheidungen getroffen, welche Muster, welche wiederholbaren Muster sind hier zu erkennen. Und das ist eigentlich der, wie gesagt, es ist etwas abstrakt, diese Sichtweise, aber sehr erkenntnisreich, weil so kann man diesem Problem, wo wir ja eben schon ein paar Male angedockt haben, anfangen zu ergründen. Wenn ich immer die gleichen Entscheidungsmuster erkenne, aber es diese Struktur, wie Entscheidungen getroffen werden, wie sie durchs Unternehmen laufen, wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich es auch nicht ändern. Es wird bei vielen Veränderungsprojekten besteht ja immer das Bild, eine Organisation besteht aus Menschen. Und wenn ich eine Organisation ändern will, dann muss ich die Menschen ändern, damit sich die Organisation ändert. Aber seien wir ehrlich, wenn ich von dir verlange, du sollst dich verändern, dann ist es übergriffig. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das hinkriege, ist verschwindend gering.
Es wird nicht zu guten Ergebnissen führen.
Genau. Ja. So, aber trotzdem besteht dieses Bild in der Organisationsentwicklung bei, ich sage mal, 90% aller Fälle. Und das ist das Schlimme. Und jetzt kann ich mich da nicht ganz rausnehmen. Also bis vor wenigen Jahren habe ich genauso gedacht und genauso gehandelt und gearbeitet. Ich habe aber in meiner eigenen Arbeit, also damals noch in Festanstellung, aber auch jetzt in meiner Beratertätigkeit als Selbstständiger, das immer wieder erlebt, dass ich in den Projekten, wo ich die Unternehmen begleitet habe, in der Produktion, im neuen Projektmanagement besser zu werden und ihre Probleme zu lösen, immer das Gefühl habe, ich komme an so eine imaginäre Grenze. Und jetzt geht's irgendwie nicht weiter in der Veränderung. Also ja, wir haben einen neuen Arbeitsplatz gestaltet, wir haben neue Abläufe kreiert. Teilweise wurden sie angenommen, teilweise nicht. Wenn sie nicht angenommen worden ist, habe ich sowieso nicht verstanden, weil ich gedacht habe, hey, wir haben das doch zusammen gemacht. Das ist alles so lehrbuchhaft, habe ich das ja versucht. Aber ich habe gemerkt, nee, irgendwie ist hier eine Grenze. Und deswegen habe ich mich immer weiter auf die Suche gemacht, hey, was ist das dahinterliegende Problem? Und somit habe ich ja diese neue Sicht, also für mich neue Sichtweise kennengelernt. Und jetzt kann ich es auf einmal erklären, was passiert in Organisationen. Und das ist schon, das ist das Spannende, ne? Und jetzt auf das ursprünglich wieder zurückzukommen. Wenn ich versuche, die Menschen zu ändern, das ist zum Scheitern verurteilt. Und da kann ich so gut kommunizieren, wie ich will. Ne? Es ist übergriffig. Ich kann dein Verhalten nicht direkt verändern. Ich kann nur die Rahmenbedingungen ändern in einer Organisation oder als Führungskraft oder als Management. Das Management kann nur die Rahmenbedingungen verändern. Mit dem Ziel, dass dein Verhalten sich jetzt verändern wird, oder mit dem Wunsch, Aber ob das wirklich passiert, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht entscheiden.
Und wenn der Rahmen gut ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich Dinge verändern, nicht schlecht, sage ich mal.
Genau.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Habeckhorst. Mit Michael Habeckhorst spreche ich über zukunftsfähige Organisationen und wir waren auch gerade beim Thema Führen. Michael Habeckhorst, mein Gesprächspartner.
Also ich finde, ein schönes Beispiel ist empathisch führen. Ja, damit wirst du Menschen erreichen. Aber natürlich auch nicht alle, weil es gibt Menschen, die reagieren darauf gar nicht.
Genau. Und es gibt eine Studie, eine Evergreen-Studie. Da wurden, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube 160 Unternehmen über 10 Jahre lang begleitet. Und die haben untersucht, ob diese Persönlichkeitsmerkmale einer Führungskraft entscheidend sind für den Erfolg der Unternehmung. Und da ist ganz klar rausgekommen, kein kausaler Zusammenhang zu erkennen. Ob ich empathisch führe oder nicht, hat auf dieser Studie keinerlei Auswirkungen auf den Erfolg der Organisation.
Ein Bekannter von mir zitiert immer gerne auch ein Buch, wo Führungskräfte mit unterschiedlichen Stilen beschrieben werden und die haben eins gemeinsam. Ja, jeder hat seine eigene Regel und die funktioniert.
So, das heißt ja auch immer, die Milliardäre stehen morgens um 6 Uhr auf und gehen erstmal eine halbe Stunde joggen und trinken da Eistee
Kaffee. Gibt es welche, ja.
Ja, es gibt welche, die das so machen. Aber nur wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehe und einen Kaffee trinke danach, bin ich nicht Millionär. Dieser Zusammenhang, den gibt es nicht. Aber so wird es häufig verkauft, dass es das gibt. Und das ist ein großes Problem. Das ist halt auch einfach zu verkaufen. Weil wir uns ja... Wir wollen alle einen Plan haben. Also ich erlebe das ja jedes Mal, wenn ein neuer Kunde mich anspricht. Die wollen immer einen exakt ausgearbeiteten Plan haben, wie wir jetzt vorgehen und was passieren wird. Und dann sage ich, sorry, tut mir leid. Das ist ein hochkomplexes Thema, eine Organisation zu entwickeln. Und ein komplexes Thema kann ich nicht planen. Wir können uns doch vorbereiten. Wir können uns Gedanken im Vorfeld machen, in welche Richtung wird es gehen. Aber einen fixierten Plan kann ich nicht machen. Also kann ich schon. Ich kann dir das verkaufen. Aber dann ziehe ich entweder den Plan durch. In dieser Situation war ich früher häufiger, wenn wir mit externen Beratern zusammengearbeitet haben. Die haben uns ein Korsett übergestülpt. Ich habe gesagt, so müsst ihr es machen, dann wird es funktionieren. Gerade im Projektmanagement für Produktneuentwicklung. Dann waren die wieder weg, haben einen Haufen Geld dafür gekriegt. Und wir standen dann hinterher alleine da und es hat meistens schlechter funktioniert wie vorher. Weil dieser fixierte Plan nicht funktioniert hat. Und das ist... Aber das wird verkauft. Das ist das Problem mit Mahjong.
Ich glaube, es hat früher gut funktioniert. In den 90ern hat das noch funktioniert. Vielleicht noch Anfang der 2000er.
Na, nicht mehr. Also
auf jeden Fall wurde es schwieriger. Und jetzt heute sind wir, was weiß ich, Multikrisen und was es alles gibt. Es verändert sich was, neue Technologien. Und eine Technologie, die früher 15 Jahre wie Halbwertszeit hat, hat heute 6 Monate Halbwertszeit. Das heißt, du veränderst dich ja ständig und musst dich anpassen.
Genau. Der Markt verändert sich ständig. Hm? Das ist das große Thema. Und deswegen müssen sich die Organisationen nachpassen.
Mit einer anderen Geschwindigkeit.
Genau.
Und da ist ein Plan blöd, ne? Weil im Plan habe ich dann irgendwie, im ersten Quartal mache ich das, im zweiten Quartal mache ich das. Wenn aber im zweiten Quartal schon gar nicht mehr die Rahmenbedingungen aus dem ersten Quartal da sind, boah, ist der Plan hinfällig.
Genau. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht auf eventuelle Situationen vorbereiten sollte oder die mal durchgespielt haben sollte. Das ist schon noch legitim. Aber zu meinen, wir machen also ich sehe das ja immer in den Budgetrunden, das ist ja Klassiker. Jetzt zu dieser Jahreszeit, alle machen Budgetrunden, keiner ist mehr ansprechbar. Dann wird zum Januar dieses Budget freigegeben und nach 3 Monaten soll die Investition dann getätigt werden. Und was muss der Abteilungsleiter da machen? Der muss nochmal irgendwie einen Antrag stellen und gucken und hoffen, dass der Antrag durchgeht, obwohl es 2 Monate vorher wochenlang schon diskutiert worden ist und gemacht und getan worden ist. Und da sage ich so, hey, Da ist ein Widerspruch. Das stresst. Und das nervt. Und das ist ein Problem. Weil wir damit alle sagen, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit mehr, wir kommen überhaupt nicht mehr vorwärts. Aber was ist der Ursprung? Und dann denken alle, wir müssen noch besser planen. Wir müssen noch feiner planen. Also noch mehr Zeit, Energie und Geld investieren in die Planung. Weil sie meinen, dann wird's besser. Und genau das Gegenteil wird passiert.
Wenn wir uns jetzt auf der Welt umschauen, dann sehen wir die USA, wir sehen nach China, wir sehen Unternehmen, die sich in rasanter Geschwindigkeit entwickeln. Und ich glaube, wir haben das immer noch so gar nicht kapiert, dass die Welt wirklich ein rasantes Tempo zugenommen hat. Aber ich glaube, die haben das schon besser drauf, ne?
Wer hat das besser drauf?
Ja, die meisten Unternehmen, zum Beispiel in China, die haben es natürlich ein bisschen einfacher in dem System, weil da kann man ein paar Sachen anordnen. Aber wenn du einfach siehst, wie da Automobilkonzerne entstehen aus dem Nichts, ist das schon spannend.
Es ist spannend, es ist auch erschreckend. Also da will ich mich jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil da glaube ich nochmal andere Rahmen, also da sind andere Verhältnisse, die ein anderes Verhalten begünstigen. Aber da sind wir jetzt natürlich auf einer politischen Ebene. Da wird, also ich habe das selber erlebt in der Solarindustrie, wo ich mal eine Zeit lang gearbeitet habe. Wir haben Maschinen gebaut, um Solarzellen herzustellen. Dieser Einbruch 2011, 2012, der damals war, also gerade hier in Deutschland, kann daher, nicht weil sie bei uns die Subventionen runtergefahren haben für Module, die du dir aufs Dach gebaut hast, sondern weil 2008 in China es subventioniert worden ist, dass du Hightech ins Land holst. Und damals war es auch schon so krass, also was da noch in China dann abging. Alle haben Fabriken aufgemacht für Solarzellen. Und China konnte 3 Jahre später, also zu 2011, 2012, 100% mehr Solarzellen herstellen, die weltweit verkauft worden sind. Das ist das Tempo. Das kann natürlich auch noch hinten losgehen.
Okay.
Also das ist das, was ich, weil ich das persönlich miterlebt habe und wo ich es auch sagen kann. Jetzt, was mit der Elektromobilität gerade alles passiert, das geht so ein bisschen vielleicht in die gleiche Richtung, weil ich schon zwischendurch gehört habe, BYD hat irgendwie oben in Bremerhaven alle Parkplätze gemietet, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Autos, die da anlanden, die schon gar nicht mehr verkauft werden, weil es anscheinend so viele sind. Aber das sind natürlich nochmal andere Mechanismen, die da wirken.
Aber zeigt auch wieder die Geschwindigkeit von Veränderungen oder Situationen, ja, ne? Weil du stellst etwas her und denkst, da sieht es gut aus, ja, die Menschen wollen das. Und ein Vierteljahr später,
genau,
ist es gar nicht mehr so.
Ja, genau. So, dann jetzt müssen wir natürlich überlegen, was heißt denn das jetzt für uns, für unseren Standort Deutschland? Was heißt das für die Organisationen hier in Deutschland? Wie können wir damit umgehen? Und das muss ich natürlich einmal richtungsweisende Entscheidungen treffen für eine Organisation. Also in welche Richtung wollen wir überhaupt vorgehen? Also wir müssen eben einen Rahmen haben, eine Strategie vorgeben. Das ist Top-Management-Aufgabe. Top-Management sollte wenige Entscheidungen treffen, aber dafür weiterreichende. Dafür ist ein Management da und dafür werden sie bezahlt. Und ich muss mir die richtigen Sachen raussuchen und also auch nicht kein Cherry-Picking machen, sondern die richtigen Sachen, die für uns, für diese Situation, für unser Marktumfeld passend sind. Und da brauche ich aufgrund der Dynamik einige Bereiche, wo ich diese cross-funktionale Zusammenarbeit oder funktionale Zusammenarbeit habe in Teams, also die Teams, die selber Entscheidungen treffen, die brauche ich in einer Organisation. Und ich brauche weiterhin, oder ich habe weiterhin ganz viele Bereiche, man spricht so zwischen 60-80% aller Aufgaben, die in einer Organisation heute zu bewältigen sind, sind weiterhin einfach nur wissensbasiert, sprich Routineaufgaben. Und die mache ich wie damals, wie im Terrorismus. Einer sagt, wo es lang geht und die anderen müssen ihm folgen. Das hört sich ein bisschen tough an, zur heutigen Zeit 3-mal tough. Aber wenn wir effizient Routineaufgaben machen wollen, dann bräuchte ich nicht erstmal neu entscheiden oder neu erfinden.
Das ist ja doch blöd, wenn jeder in eine andere Richtung läuft.
Genau, aber das machen viele.
Ja.
Weil sie meinen, wir müssen jetzt allen sämtliche Freiheiten geben, es müssen immer alle überall mitreden, weil wir sonst Angst haben, dass wir jemanden verlieren. Und das ist ein Trugschluss. Also man spricht dann auch von der Partizipationsfalle. Wir meinen, alle mit einbinden zu müssen, damit alle mitgehen. Das heißt so, nee, wusste ich nicht.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Habeckhorst. Michael Habeckhorst ist mein Gesprächspartner. Wir reden über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und wir waren gerade an dieser Stelle, dass man halt auch nicht immer alle mitnehmen kann, was ja oft so gerne gesagt wird. Michael Habeckhorst, mein Gesprächspartner.
Ich glaube, das verstehen viele, zum Beispiel im Alphabet-Konzern gibt es das ja auch. Da gibt es diese, weiß gar nicht, wie viel das ist, du hast eine gewisse Zeit für Spielerei oder Experimente oder Forschungsprojekte. Und das ist aber nur ein kleiner Spielraum, der einfach da, aber 80% wird auf ein ganz klares Ziel hingearbeitet.
Genau. So. Und da muss ich mir halt überlegen, in welchen Bereichen ist welche Art der Zusammenarbeit am sinnvollsten? Also ich brauche, um nach vorwärts zu kommen, immer Bereiche, wo Mitarbeitenden einen großen Spielraum haben in Sachen üben können, ausprobieren können, Irrtümer begeben können. So entsteht neues Wissen. Aber ich habe den größeren Bereich, der ist weiterhin ganz normal mit Hierarchiestufen und allem organisiert. Also ganz klassisch Terrorismus. Und wenn ich meine, alles auf die eine Art oder alles auf die andere Art und Weise zu machen, komme ich entweder nicht vorwärts oder ich mache unendlich viel Verschwendung, weil einer nach links läuft, einer nach rechts und übermorgen denkt sich einer, ich gehe jetzt mal die Treppe hoch, vielleicht sehe ich da oben noch mal was anderes.
Und so wie Organisationen es am besten machen sollten, das hast du aufgeschrieben?
Ich habe nicht den einen Weg aufgeschrieben.
Okay.
Ich beschreibe diese Phänomene, über die wir jetzt ja schon ein bisschen gesprochen haben. Und möchte die einfach mal, also dieses Bewusstsein schaffen für diese Denkweise, also mal anders auf eine Organisation draufzuschauen, biete ihnen aber auch ein Stück weit diese Lösungsansätze an und beschreibe an Praxisbeispielen, also aus meiner Praxis, meinen Kundenprojekten, wie sowas auch erfolgreich sein kann.
Was bedeutet Organisation? Das hat eine gewisse Größe oder ist Organisation auch schon vielleicht der Betrieb mit den 10 Leuten?
Organisation ist auch ein Betrieb mit 10 Leuten. Es geht im Prinzip, also auch da kann man diese Phänomene schon nutzen und beschreiben. Erfahrungsgemäß ticken aber solche Organisationen noch etwas anders, weil es da leichter ist, die Sachen zu überblicken und diese Mechanismen zu durchblicken. Deswegen haben solche kleinen Unternehmen, die haben auch ihre Schwierigkeiten. Aber häufig wird ja aus solchen Unternehmen, irgendjemand hat eine coole Idee, setzt die um, oh, da ist sogar ein Markt für da und irgendwann sind es auf einmal 100 Leute und jetzt funktioniert auf einmal nichts mehr. Also die Produktivität nimmt auf einmal ab. Das ist ja so ein Dauerthema, nicht? Also es gibt eine Studie auch oder vom Statista, dass die Produktivität in Deutschland zwischen 1991 und 2007, um 19% gestiegen ist. Und zwischen 2003 und 2023 um 1,8% gestiegen ist. So, das heißt, in den letzten Jahren ist die Produktivität, also ich sag eigentlich gegen null. Obwohl
1,3%, das ist
1,8%.
Ja. Oder 1,8%. Ja. Wenn ich das mit dem vergleiche, was um uns herum in der Welt passiert, ist das null.
Genau.
Wenn nicht sogar negativ.
Das, genau, so sehe ich es auch. Also das sind jetzt die reinen Zahlen von Statista.
Aber wir sind ja nicht auf einer Insel.
Genau. Ne? Also wenn wir so weitermachen als Standort Deutschland, werden wir Schiffbruch erleiden. So, und obwohl wir anscheinend angeblich so viele Optimierungsprojekte am Laufen haben, so viel Geld in vermeintliche Digitalisierung investiert haben, wobei das auch ein Trugschluss ist, und, haben wir in den letzten Jahren keine Produktivitätssteigerung mehr hingekriegt. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Also wir beschäftigen uns mehr und mehr mit uns selber. Also die Bürokratie in Unternehmen nimmt mehr und mehr zu, obwohl wir alle schreien, wir wollen die Bürokratie so mal abbauen. Ne? Dem Staat wird das vorgeworfen, da passiert es auch, das will ich gar nicht schön reden. Aber die Organisationen schaffen es nicht. Und häufig entsteht das im Wachstum einer Organisation, dass da mehr und mehr Bürokratie kommt. Und dann werden solche Themen auf einmal immer präsenter. Das heißt nicht, dass es in kleinen Organisationen nicht so ist oder in kleinen Unternehmen nicht so ist. Das kann man auf alle projizieren. Aber häufig ist es so, dass es dann mit einer gewissen Mitarbeiteranzahl auf einmal deutlich spürbarer wird. Dann muss man aufpassen, dass man in die richtige Richtung weiterläuft.
Mir fällt an dieser Stelle immer ein Beispiel ein. Und zwar hat es letztendlich gar nicht mit Organisation zu tun, sondern es kommt aus der Wegeplanung in den Niederlanden. Die gucken von oben auf ihre Pläne und dann sehen sie, dass es einen Trampelpfad gibt. Mhm. Also die Leute benutzen nicht diese Ecke, sondern die benutzen den Trampelpfad. Jetzt passiert da Folgendes, da gucken die Stadtplaner drauf und sagen, okay, die Mehrheit hat wohl irgendeinen Grund, dass sie an dieser Stelle nicht diese Ecke gehen will. Mhm. Dann wird hier an dieser Ecke wird grün gemacht und der Trampelpfad wird zum Link gemacht.
Das ist ja spannend. Also das kenne ich jetzt noch nicht. Kann ich gleich eine Brücke bauen zur Organisationsentwicklung? Und man spricht in der Organisationsentwicklung immer wieder davon, also wir haben verschiedene Bühnen, auf denen agiert wird. Wir haben einmal die Showbühne, die eine Unternehmung bedienen muss. Das heißt, mal ein bisschen plump, so ein bisschen die Webseite. So stellen wir uns nach außen da und so, wie toll wir sind. Brauchen wir ein Stück weit. Dann haben wir die Vorderbühne. So ist es intern beschrieben, wie die Abläufe sein sollen. Also wir haben eine Prozessbeschreibung, 1, 2, 3, 4, 5, in dieser Reihenfolge musst du es machen. Und jetzt haben wir die sogenannte Hinterbühne. So läuft es wirklich.
Okay.
Ist immer wieder spannend, weil wenn ich in ein Unternehmen komme, frage ich, hey, wie läuft denn jetzt der Prozess? Und dann erzählen mir alle immer, ja, 1, 2, 3, 4. Und dann sage ich so, Leute, ich bin kein Auditor. Mir geht es nicht darum, ob euer Prozesshandbuch hier stimmt, sondern ich möchte wissen, wie es wirklich läuft. Und da sagen sie, ah ja, du, weißt du, hier habe ich immer eine Frage, da muss ich mal gerade den Kollegen aus der anderen Abteilung fragen. Und das machen wir hier auf einem kurzen Dienstweg. Und damit es funktioniert. Und das ist so ein bisschen, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Trampelpfad. Und die Hinterbühne ist ein bisschen der Trampelpfad. So funktioniert es wirklich im Unternehmen. Und jetzt ist natürlich schwierig herauszufinden, wie läuft es denn wirklich in der Unternehmung, weil das sehe ich nicht sofort. Damit muss ich mal mit den Leuten mal sprechen. Ich muss mir das mal wirklich angucken. Deswegen finde ich es auch immer sträflich, solche Projekte online zu machen. Weil dann sehe ich halt nur die Gesichter und das war's. Aber wenn ich mal wirklich vor Ort bin, dann stelle ich mich mal in die Produktion und dann sehe ich wirklich, wer mit wem zu sprechen hat. Dann sehe ich wirklich, dass das Material nicht
reinsteht.
Oder wer nicht spricht. Ja. Wer, wo es immer Rückfragen gibt. Und jetzt ist das Thema, wenn ich jetzt in einem Veränderungsprozess es unterbinde, dass sich diese Hinterbühne überhaupt bewegen darf, weil die ist nicht bekannt. Also die Betroffenen wissen es schon, aber es ist halt nicht offiziell. Die machen das halt so. Und wenn ich jetzt diese Hinterbühne wissentlich oder unwissentlich kappe und jetzt sage, ihr müsst alle diesem Prozess hier folgen, den ich hier aufgemalt habe, merken wir auf einmal, dass es nicht funktioniert.
Das Stück vorne funktioniert nicht mehr.
Genau, das Stück vorne funktioniert nicht mehr. Und jetzt wundern sich alle, warum.
Ja.
Und das sind die spannenden Fragen, auf die es ankommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es, die Hinterbühne offiziell zu machen? Also einfach zu verkünden, das reicht nicht, das geht auch. Da muss man aufpassen, dass es nicht zu Lasten der Mitarbeitenden geht, weil sie sich eventuell vorhandenen Regeln widersetzt haben. Aber die wollen die Wertschöpfung schützen. Die machen das deswegen, weil sie die Wertschöpfung unterstützen wollen, weil sie sonst genau wissen, hey, so wie du dir das erzählst, das mag zwar sein, dass es in einem Lehrbuch so steht, aber die Praxis sagt was ganz anderes. Und das sind die spannenden Fragen, die man erörtern muss.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Habeckhorst. Interessante Einblicke gab es heute von Michael Habeckhorst. Es ging heute um zukunftsfähige Organisationen, zukunftsfähige Unternehmen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir in dieser Zeit brauchen.
Das heißt, es gehört zu seiner Arbeit auch dazu. Ich hatte es am Anfang schon mal so angedeutet, weil Regeln sind ja erstmal per se was Gutes. Ja, das heißt, wir wissen
in richtigen Bereichen
ist naja, was Gutes. Ja, wir wissen, wie wir uns verhalten müssen. Wir wissen, was zu tun ist. Aber natürlich gibt es Regeln, die vielleicht ihre Sinnhaftigkeit mit den Jahren verloren haben und aus diesem Grund dann auch gestrichen werden dürfen oder
ja vielleicht sogar müssen.
Oder müssen, ja.
Ja, genau.
Das heißt, das, was du da jetzt aufgeschrieben hast, hilft uns das auch, ich vergleiche das manchmal, dass wir so ein alter, angeschlagener Tanker sind, hilft uns das auch, da wieder auf hohe See zu kommen und wieder vorne mitzuspielen?
Genau, das ist das Ziel. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt sage ich mal, jetzt haben wir das erkannt, dass hier die Wertschöpfung in Stocken gerät oder schwierig wird. Jetzt fangen wir auf einmal an, die Sache besser zu planen, noch mehr zu planen. Also das heißt, wir stecken noch mehr Zeit und noch mehr Geld in die Planung und deswegen steigt die Produktivität nicht. Das ist ja so dieses Thema. Also wir haben mehr Mitarbeitende, aber kriegen trotzdem nicht mehr raus. Jetzt geht es natürlich darum, diese Prozesse, diese Abläufe zu verschlanken. Und jetzt bin ich auch wieder auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Ich habe natürlich einmal den Wertstrom, also das, wie unser Produkt, was auch immer das Produkt jetzt ist, ob es eine Dienstleistung ist oder eine Sache, die ich auch anfassen kann und nutzen kann, physisch, ob ich diesen Produktionsprozess optimieren will oder sonstiges, das ist eigentlich egal. Es geht um die Denkweise, die dahinter steckt. Also ich habe einmal diesen Wertstrom, sogenannten Wertstromsicht. Aber ich habe auch eine andere Ebene, die heißt wieder jetzt Kommunikation. Wer muss eigentlich mit wem zusammenarbeiten, / mit wem reden, damit das auch funktionieren kann. Und diese Ebene muss ich so ein bisschen im Blick behalten. Und jetzt in die Umsetzung zu kommen, was nicht funktionieren wird, ist, wir machen alles gleich fürs gesamte Unternehmen. Jetzt schmeißen wir das gesamte Unternehmen um. Boah, ich habe morgen arbeiten wir alle anders. Es gibt Fälle, da ist das mit sehr radikal umgesetzt worden. Das scheint dann auch irgendwie mal zu funktionieren irgendwann, dass wir nämlich abschalten. Aber das sind Einzelfälle, behaupte ich jetzt mal. Wo ich Fan von bin, ist der sogenannte minimalinvasive Change. Nämlich ich fange an, zum Beispiel einen Bereich, vielleicht ein Produkt oder einen Teilbereich abzugliedern und einen sogenannten Schutzraum aufzubauen. Und ich sage den Mitarbeitenden, hey, hier dieses Problem haben wir, dieses Problem im Markt besteht oder bei unseren Kunden und wir müssen dieses Problem lösen. Wie sollte die optimale Zusammenarbeit stattfinden oder geordnet werden, organisiert werden, damit wir dieses Problem lösen? Dann sage ich mir eine gewisse Anzahl an Mitarbeitenden, die ich dafür brauche, quasi aus dem normalen Geschäft heraus und geben sie in diesen Schutzraum rein. Idealerweise melden die sich freiwillig dafür. Und jetzt ist ganz wichtig, ich brauche eine formal mächtige Person, die diesen Schutzraum wirklich abriegelt, dass niemand von außen auf die Mitarbeiter zugreift und sagt, hey, so dürft ihr das nicht machen. Die Mitarbeiter in den Schutzraum dürfen sich den vorhandenen Regeln, die es im Unternehmen gibt, ob sie niedergeschrieben sind oder nicht niedergeschrieben sind, die sollen sogar anders arbeiten. Die sollen sich überlegen oder ausprobieren und üben, wie die beste Zusammenarbeit stattfinden wird, um dieses spezifische Problem zu lösen. Also ich brauche ein extern referenzielles Projekt. Und ich brauche diesen sogenannten Schutzraumstifter, der den Rücken frei hält. Und jetzt kann ich anfangen, eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit zu üben. Und das mache ich transparent in die Organisation hinein, dass sie sieht, ah, es geht auch anders. Das ist so der Mechanismus. Um das noch ein bisschen bildlicher zu machen, es gibt so ein, ja, ob das wirklich, dieser Versuch wirklich durchgeführt worden ist oder nicht, da steigen sich so ein bisschen die Geister. Aber so als Anekdote kann man immer so sagen, sich vorstellen, es sind so 10 Affen im Affenkäfig. Und in der Mitte von dem Käfig hängen Bananen. Und jetzt geht der erste Affe, Bananen, oh, was fressen? Der erste Affe geht zu den Bananen. Und es werden, bevor er die Bananen erreicht, alle Affen mit eiskaltem Wasser bespritzt. Das heißt, der Affe zieht sie zurück. Alle Affen sind am Durchdrehen, weil sie das überhaupt nicht mögen. Der Affenkäfig beruhigt sich. Der nächste Affe geht dahin, versucht es nochmal, das gleiche Spektakel wieder. Das macht man so lange, bis keiner der Affen mehr an die Bananen geht. Das macht man hier nicht. Oder andersrum gesagt, das macht man hier so. Schön ist das halt. Die Bananen hängen da halt, aber
da geht das.
Genau, das ist halt so. So, und in diesem Experiment nimmt man dann den ersten Affen raus und gibt es einen neuen Affen rein. Der neue Affe sieht das. Ah, da hängen Bananen. Geil, ich habe Hunger. Will da hingehen. Und bevor er die Bananen erreicht, halten ihn alle anderen Affen davon ab, dass er da hingeht und bevor es anfängt, das Wasser zu spritzen. So, das macht er 1, 2, 3 Mal und danach wird der Affe, geht er auch nicht mehr dabei. Es fängt dann an, jeden einzelnen Affen auszutauschen, solange bis kein Affe mehr in dem Käfig drin ist, der sie jemals erlebt hat, was passieren wird, wenn man an die Affen geht. Ja, Entschuldigung, wenn man an die Bananen geht. So, das macht man hier halt nicht. Und das ist ja, jetzt haben wir so das sogenannte organisationale Gedächtnis. Das zeigt jetzt auch, wie schwierig es ist, selbst wenn neue Mitarbeiter reinkommen, eine Veränderung in einer Unternehmung hinzukriegen. Das ist dieses organisationale Gebäudetechnik. Und jetzt muss ich das aufbrechen. Man spricht auch von der Immunabwehr. Alle Affen kämpfen dafür oder beteiligen sich daran, dass der eine Affe nicht an die Bananen rangeht. Das ist die Immunabwehr. Also die versuchen, ihn daran zu hindern. Und jetzt, um das weiterzubringen, dieses Beispiel, und das auch mit diesem Schutzraum, was ich eben erzählt habe, wieder in Verbindung zu bringen, baut man einen Glastunnel in diesen Käfig hinein zu den Bananen und schirmt auch die Bananen mit Glas ab und schickt jetzt in diesen Glastunnel einen neuen Affen rein. Neuer Affe geht durch den Glastunnel, geht an die Bananen, alle Affen ringsrum drehen durch, aber der Affe ist geschützt, nimmt sich eine Banane, frisst die Banane und alle sehen, es passiert da gar nichts. Und das ist dieser Effekt von einem Schutzraum. Wir dürfen in einem abgeschirmten Raum bewusst anders arbeiten, um zu schauen, wie ist denn die sinnvollste Zusammenarbeit? Und die können wir nochmal neu sortieren und können daran lernen, also erstmal üben, damit umzugehen.
Spannendes Bild. Und ich glaube, es liegt daran, dass diese ganze Republik über Jahrzehnte ein Erfolgsmodell gefahren hat, das extremst gut funktioniert hat unter bestimmten Bedingungen. Ja. Und jetzt sind die Bedingungen anders.
Genau. Das ist unser Problem.
Ja. Und jetzt müssen wir uns an die neuen Bedingungen anpassen. Ja. Und das heißt ja zum Teil auch gar nicht, ich glaube, das können wir echt aus diesem Beispiel gut übertragen, es ist nicht alles schlecht. Das heißt, ich muss vielleicht ein Unternehmen nicht zu 100% umkrempeln, sondern kann einfach erstmal auch gewisse Dinge einfach so weitermachen. Aber ich muss mich auf die Zukunft einstellen.
Genau. Und Zukunft heißt höhere Dynamik im Markt. Das ist unumgänglich. Also die Multikrise, du hast das ganz am Anfang mal kurz reingebracht, dieses Wort. Also wir haben einmal, dass wir einen extremen Käufermarkt haben. Also es gibt so eine hohe Variantenvielfalt und der Käufer kann sich das raussuchen, was er haben möchte und noch mehr individualisieren. Dadurch entsteht ein Marktdruck und zusätzlich noch durch die Krisen, die wir haben. Früher war es so, es kam die eine Krise, die ist dann mal so ausgelaufen und dann kam die nächste Krise.
Und wir hatten Zeit
und es kam eine Krise nach der anderen. Es kam selten mal zwei Krisen auf einmal. Und das hat sich schon vor einigen Jahren geändert. Also wirklich spürbar, zumindest aus meiner Perspektive, wirklich spürbar ist es seit Corona aus meiner Perspektive. Es gab Corona, dann kam der Ukraine-Krieg, dann kam auch einmal die Inflation, dann kam die Chip-Krise und jetzt die ganze Zoll. Es kommt eins nach dem anderen und es ist, das eine ist noch nicht durch, da kommt schon das nächste. Und jetzt kommen aber einmal Wechselwirkungen, die wir überhaupt nicht mehr vorhersehen können. Also vorher konnten wir schon nicht vorhersehen, aber jetzt ist es noch unvorhersehbar. Das heißt, ich muss schneller reagieren. Die Schnellen schlagen die langsam. Schneller reagieren heißt, anders zusammenarbeiten als Organisation. Und das ist ein Weg, um dahin zu kommen, ohne dass man das gesamte Unternehmen erstmal umbrechen muss, um das Risiko zu minimieren und das aber auch im laufenden Betrieb zu machen und auch problembezogen zu machen. Und das ist das Thema, was aus meiner Perspektive das Wichtige ist für Organisation.
Ein spannender Einblick. Ich danke dir und hoffe, dass das in vielen Unternehmen ein Zuhause findet und wir, ja, ich sag mal, es anpacken, weil ich glaube, es ist notwendig.
Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es notwendig ist. Und mein Antrieb ist, dass die Arbeitsplätze in Deutschland mindestens erhalten bleiben, wenn nicht sogar noch ausgebaut wird.
Danke.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.